herzlich willkommen zur 67. Folge von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Eigentlich dachte ich, es ist gut mit dem Thema des inneren Kindes, aber da gibt es doch noch so vieles zu sagen. Sei es drum, das versprochene Zitat muss warten, denn es passt woanders besser rein. Ein weiteres Zeichen des Erwachsenseins ist ja, dass man bestenfalls gelernt hat, mit Frustrationen umzugehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wann immer du mit einer Frustration schlecht umgehen kannst, ist dein inneres Kind am Werk und ganz sicher nicht dein erwachsenes, reifes Ich. Das zu wissen kann dir sowohl dabei helfen, deinem als auch jedem anderen inneren Kind auf die Schliche zu kommen. Und wenn du erstmal weißt, dass du es gerade im Grunde genommen mit einem Kind zu tun hast und nicht mit einem Erwachsenen, dann kannst und wirst du ganz anders damit umgehen. Meistens ist es eine bestimmte Gefühlslage, über die unser inneres Kind mit uns kommuniziert. Bei mir zum Beispiel ist ein ziemlich sicheres Zeichen, dass ich mich knatschig fühle. Dann ist meinem inneren Kind irgendetwas über die Leber gelaufen und weil es sich in seinem Bedürfnis überrannt oder in seiner Verletzlichkeit bedroht fühlt, sucht es über Knatschigkeit meine Aufmerksamkeit. Wenn jemand dann so unleidig und missgelaunt ist, steckt darin auch der Versuch, das Umfeld indirekt auf die eigenen Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Eine Lieblingsstrategie der inneren Kinder. Wären wir hingegen dazu in der Lage, unsere Bedürfnisse direkt zu kommunizieren oder noch besser, selbst für sie zu sorgen, wäre so ein Verhalten gar nicht nötig. Aber dann wären wir ja auch in unserem Erwachsenen selbst. Für mich bedeutet das konkret, wann immer ich mich knatschig fühle, gucke ich lieber zweimal hin. Ich kenne mich inzwischen gut genug, um zu wissen, dass egal was vorgefallen ist, ich ganz sicher meinen Teil dazu beigetragen habe und dass es sich für mich immer lohnt, die Sache nochmal genauer anzuschauen. Es verkürzt nämlich ganz einfach mein Leid. Was genau läuft meinem inneren Kind gerade gegen den Strich? Wovor hat es Angst? Welches Bedürfnis ist nicht abgeholt worden? Was würde es sich jetzt am meisten wünschen und wie kann ich dem selber nachkommen? Das alles hatten wir letzte Woche schon. Eine Erfahrung, die direkt damit im Zusammenhang steht, wenn du es mit deinem inneren Kind zu tun hast, ist es ratsam, deine Gedanken nicht zu ernst zu nehmen und deine Bedürfnisse dafür umso mehr. Ist das innere Kind erstmal am Zug, neigt es nämlich zu Übertreibungen. Solche Gedanken könnten zum Beispiel sein, keiner hat mich lieb. Das macht er immer so. Nie kann ich es ihr recht machen. Ich kann gar nichts. Immer hacken alle auf mir rum. Keiner, alle, immer und nie sind vor allem eins, in den meisten Fällen übertrieben. Wenn du also ein bisschen Übung damit gewonnen hast, dein inneres Kind aufzuspüren, dann weißt du jetzt, gib deinen Gedanken für den Moment ein bisschen weniger Gewichtung. Gleichzeitig wäre es schön, wenn du dir überlegst, welches Bedürfnis hinter diesen Gedanken steckt und wie du dem begegnen kannst. Ein bisschen knifflig am Anfang ist es herauszufinden, wie dein inneres Kind reagiert. Und das kannst du tatsächlich nur selbst mit der Zeit beobachten. Für mich sind weitere Hinweise auf mein inneres Kind zum Beispiel, wenn ich mich unsicher oder verängstigt fühle und mich einer schwierigen Situation am liebsten ganz entziehen möchte. Mein inneres Kind drückt sich körperlich meistens im Bereich der Augen, der Kehle und der Herzgegend aus. Dort nehme ich es am stärksten wahr. Es kann sein, dass dein inneres Kind auch eher Konflikte meidet und sich im Falle einer Konfrontation zurückzieht und verschließt. Es kann aber genauso gut sein, und das ist bei Männern häufiger der Fall, dass dein inneres Kind mit Wut und Rage reagiert. Dabei wirkt Wut oft so stark, dominant und manchmal auch mutig, dass es uns häufig schwerfällt, das verunsicherte innere Kind dahinter zu erahnen. Es mag nicht gleich auf der Hand liegen, aber hinter Wut steckt in aller Regel Angst. Zum Beispiel die Angst zu versagen, zurückgewiesen zu werden oder ganz oft die Kontrolle zu verlieren. Wut spüren wir meistens mehr in den Eingeweiden, im Bauchbereich und in den Armen. Denk nochmal an die Chart aus den Folgen über Gefühle, wo man deutlich sehen konnte, wohin im Körper sich die Energie in Form von Wärme bei verschiedenen Gefühlen verteilt. Ich werde sie dir aber auch heute einfach nochmal verlinken. Dass Frauen seltener direkte Wut ausdrücken als Männer, liegt sicherlich auch an den biologischen Voraussetzungen und vorherrschenden Hormonen, aber ganz bestimmt nicht nur. Auch heute noch wird in der Prägung den Mädchen weniger Wut zugestanden. Das gehört sich einfach nicht, denn Frau soll ja gemocht werden, während Mann respektiert werden soll. Frauen wird ja gemeinhin auch ein höheres manipulatives Potenzial zugeschrieben. Wen wundert's? Wer nicht aktiv aggressiv sein darf, der wird halt passiv aggressiv. Männern dagegen wird oft vorgehalten, sie seien weniger emotional als Frauen. Auch das halte ich für ziemlichen Quatsch. Männer haben nur häufig weniger Zugang zu ihrem inneren Kind, weil es sich so perfekt hinter der Wut versteckt. Und wer keinen Zugang zu seinem inneren Kind hat, der hat meist auch wenig Zugang zu den eigenen Gefühlen. Frauen und Männer verfügen über die gleiche Bandbreite an Emotionen, haben aber gesellschaftlich eine unterschiedliche Erlaubnis, sie auszuleben bzw. auszudrücken. Emanzipation hin oder her, diese Muster stecken tief in unseren Gedanken und Gefühlen, und es wird wohl noch eine Weile und vor allem eine große Portion Bewusstsein brauchen, bis wir Emanzipation auch wirklich leben und sie so selbstverständlich für uns wird, dass sie eben keiner Erwähnung mehr bedarf. Ich kann mich jedenfalls noch gut an meine Wutausbrüche als Kind erinnern. Wehe, da lief etwas nicht nach meinem Sinn. Einmal habe ich mir überlegt, wie ich es schaffen könnte, meinen massiven Kleiderschrank umzuwerfen. Regelmäßig habe ich meine gemalten Bilder zerknüllt und in die Ecke geworfen oder mir tröstlich vorgestellt, wie ich wegrenne und es den anderen dann so richtig leid tut. Und das, obwohl ich eine ziemlich intakte Kindheit hatte. Die Anlässe waren banal, meine Reaktion oft heftig. Heute frage ich mich manchmal, wo diese Wut eigentlich hin ist. Und du wirst lachen, ein Stück weit musste ich sie mir sogar zurückerobern. Denn sie ist das Gegenstück zur Lieblingstaktik meines inneren Kindes. Immer schön den Weg des geringsten Widerstandes, bloß nicht negativ auffallen, everybody's darling. All das hat aber noch einen weiteren wesentlichen Vorteil. Wie schon gesagt, wenn du dein inneres Kind erkennst, dann erkennst du es auch deutlich schneller in anderen. Und nachdem du nun weißt, wie du mit deinem inneren Kind besser umgehst, damit es sich wieder fängt und gut aufgehoben fühlt, weißt du im Grunde auch, wie du mit den inneren Kindern anderer umzugehen hast. Wenn dein Gegenüber in seinem üblichen Muster und damit in seinen Emotionen feststeckt, dann bringen alle Beschwichtigungen, Argumente und Aufmunterungsversuche meist wenig. In so einer Situation, ich nehme an, du kennst das, gibt meistens ein Wort das andere und der Konflikt nimmt seinen gewohnten Lauf, ohne dass irgendetwas Nützliches dabei rumkommt. Merk dir, wo ein inneres Kind wütet, da ist das andere auch nicht fern. Heißt aber auch, wo ein inneres Kind sich ehrlich zeigt, gesellt sich das andere gerne dazu. Das innere Kind ist sowohl der Schlüssel zu echter Nähe als auch ein Tor zu unerschöpflichen Konflikten. In einer Streitsituation zum Beispiel werden schnell viele unschöne Dinge gesagt nach dem Motto, du hast mich verletzt, jetzt zahle ich's dir heim. Da solche Situationen wenig mit Vernunft und Bedacht zu tun haben, heißt das erste Motto Deeskalation. Mach's einfach genau wie bei deinen Gedanken. Nimm auch das Gesagte deines Gegenübers nicht so ernst. Du weißt, dass sein inneres Kind jetzt alles überzogen wahrnimmt und andere Selbste ihm zur Hilfe eilen. Gewinne Zeit, verändere die Rahmenbedingungen so gut du kannst und vertage das Thema, wenn möglich, auf später oder einen anderen Ort. Unter Stress kommt bekanntlich keine Einsicht oder anders, Einsicht lässt sich nicht erzwingen. Für mich funktioniert meist der Faktor Zeit besser, weil ich mich dann gedanklich und emotional besser sortieren kann. Für andere klappt der Faktor Ort prima. Man kann einen Konfliktraum definieren, zum Beispiel die Gästetoilette, möglichst ungemütlich und eng, oder den Wald, gewisse Öffentlichkeit und weniger konfrontativ, und sich darauf einigen, dort jeden aufkommenden Streit fortzuführen. Mach dir an dieser Stelle nochmal kurz bewusst, wenn wir Verletzungen allzu ernst nehmen, dann nur, weil wir ihnen tief in unserem Herzen zustimmen. Und wenn wir Komplimente schmälern, dann nur, weil wir tief in unserem Innern denken, wir hätten sie nicht verdient. Die Welt ist unser Spiegel. Wahrscheinlich stimmst du mir zu, dass es umgekehrt viel mehr Spaß macht, die Komplimente anzunehmen und die Verletzungen stehen zu lassen. Du wählst aus dem Angebot. Warum solltest du dich selber quälen wollen? Wenn dir das hilft, kannst du dir das innere Kind des anderen auch bildlich vorstellen. Wie würde es wohl aussehen? Völlig außer Rand und Band, wutschnaubend, um sich tretend oder vielleicht in die Ecke gekauert, mit den Armen um die Knie geschlungen? Welchen Gesichtsausdruck hätte es jetzt? Die Augen in Panik weit aufgerissen, voller Zorn zusammengekniffen oder mit Tränen gefüllt? Eins ist mir ganz wichtig. Bitte nutze diese Kenntnis nicht, um dein Gegenüber zu belehren oder ihm sein inneres Kind unter die Nase zu reiben. Kein Mensch fühlt sich gerne ertappt oder bloßgestellt. Wenn du den Impuls dazu spürst, ist gerade wahrscheinlich dein verletztes inneres Kind am Drücker und du lässt es ihn besser nicht betätigen. Das innere Kind eines anderen zu erkennen, ist weder die Stärke des einen noch die Schwäche des anderen. Es dient einzig und alleine dazu, eine Verständigung wieder möglich zu machen. Deswegen geh schonend damit um und mach dich nicht darüber lustig. Je behutsamer du mit deinem eigenen inneren Kind umzugehen gelernt hast, denn das bleibt ja die Priorität, desto sorgsamer wirst du auch mit jedem anderen inneren Kind umgehen können. Was würdest du bei einem echten Kind in dieser Situation wohl tun? Manchmal kann es helfen, es sich erstmal austoben zu lassen, dann wieder es in den Arm zu nehmen, ihm gut zuzureden oder ihm einfach etwas Zeit zu geben. In jedem Fall würdest du es nicht mit Argumenten bombardieren, hoffe ich zumindest. Und wenn es dann wieder auf dich zukommt, hilft die Frage, na, hast du jetzt was verstanden, auch wenig. Besser ist manchmal, einfach gut sein zu lassen. Alleine die Erfahrung, eine Situation erfolgreich gemeistert zu haben, heilt mehr als 1000 Worte. Okay, wenn du letzte Folge gut aufgepasst hast, dann könntest du jetzt zu Recht einwenden, hä, wie jetzt, ich soll mich doch nicht um das innere Kind eines anderen kümmern. Das innere Kind des anderen ist nicht deine Baustelle, das stimmt. Aber egal in welcher Beziehung ihr zueinander steht, es hilft schon zu wissen, wann du es damit zu tun hast. Und letztlich, solange es deinem inneren Kind dient, spricht auch nichts dagegen. Am besten du probierst es einfach mal aus, denn nach wie vor gilt in solchen Fällen, probieren geht über studieren und ganz sicher auch über stures Glauben. Also die heutige Folge nochmal zusammengefasst. Erstmal verstehe dich selbst. Dann lerne zu dir zu stehen und schließlich steh drüber. So, viel Spaß dabei, wertvolle Erkenntnisse und bis ganz bald. Tschüss!